Und so wollen wir heute Morgen eine Serie beginnen. Restore, restore. Der Engländer weiß, was es heißt. Nicht jeder Deutsche weiß es. Ich sage mal frei interpretiert, wir richten die Küche und den Eingangsbereich. Ja? Das wollen wir richten. Und dazu wollen wir eine Predigtserie starten aus dem Nehemia. Und wenn wir sehen, was der Nehemia gemacht hat, dann ist der Küchenumbau ein Klacks. Das ist gar nichts dagegen. Ja? Der hat was ganz anderes hier geplant. Ich will aber noch vorher beten, bevor wir anfangen. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass dein Wort zuverlässig ist und alles sich erfüllt, was da drin steht. Vater, wir danken dir, dass wir gesegnet sind als Zuhörer und Aufnehmer deines Wortes. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du mir hilfst, Vater, dass ich das richtig rüberbringe, so wie es dein Wille ist, Vater. Und ich bitte dich für alle, die zuhören heute Morgen, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass jeder was versteht und was mitnimmt für sein Leben, was ihn anspricht, was ihn berührt, was ihm Kraft gibt, was ihm Trost gibt, was immer du für jeden Einzelnen geplant hast heute Morgen. Vater, wir danken dir, dass wir deine Schafe sind und dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen heute Morgen. Amen. Amen. Also das ist hier Restore the Store und wir fangen heute an mit Nehemia Kapitel 1 und Kapitel 2. Damit was funktioniert, muss man es einschalten. So, ich habe hier einen kleinen Vers, der nicht in der Bibel steht. Wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie. Wer weiß, von wem das ist? Bildungsbürger? Keine? Herbert Achternbusch, der dieses Jahr 80 Jahre wird, ein bayerischer Dichter. Und ich habe gedacht, das so ähnlich könnte sich dann Nehemia gefühlt haben, aber wir haben was Besseres. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Ja? Wir haben nicht bloß keine Chance, sondern wir haben Gott hinter uns, der mit uns durchs Leben geht. Und das will ich über das Ganze stellen. Wenn Gott für uns ist, wer will gegen uns sein? Wir fangen mal an. Wer war Nehemia? Nehemia bedeutet auf Deutsch, Gott hat getröstet. Nehemia, oder fangen wir vorne an, die Ereignisse beginnen im Jahr 446 vor Christus. Dort beginnt Nehemia 1, also Kapitel 1, Vers 1. Da hat er gelebt. Er war Nachkomme der von Nebukadnezar um 585 vor Christus deportierten Juden. Die sind da von Nebukadnezar deportiert worden nach Babylon und er diente dem König Artahasta. Das war der Artaxerxes der erste Nachfolger des Königs Ahasverus, den wir aus dem Buch Esther kennen. Also das ist, da läuft der Geschichte durch im Exil. Nehemia diente dem König als Mundschenk. Das heißt, er musste die Speisen prüfen, ob sie dem Geschmack des Herrschers entsprachen. Nicht zuletzt aber diente er auch als ultimative Testperson eines eventuellen Giftanschlages. Also das war ein toller Job, was der gehabt hat. Ja, ich schreibe das nur. Ja, er hat es ja überlebt. Ja. Ein bisschen Risiko ist überall dabei, aber er hat wirklich einen ganz tollen Job gehabt. Ja. Er hat eine gute Kleidung gehabt, er hat ein gutes Arbeitsumfeld gehabt, er hat sich eine gute Unterkunft gehabt, das war alles dem Hofe angemessen. Und ich sage mal, so mit dem normalen Volk, mit den Problemen, kam der gar nicht in Berührung. Ja. Das war für ihn ganz weit draußen. Und wie er, so haben auch Daniel und seine Freunde oder auch die Königin Esther, viele Juden haben damals im babylonischen Exil eine gute Stellung gehabt. Also die waren einfach auf Zack. Ja. So, und dann fängt es an, Geschichte Nehemias, des Sohnes Achaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres. Ja. Mal zurück. Also da fängt es an. Da ist jetzt auf dem Text was nicht drauf. Das kann ich vorlesen. Da kam Hanami, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren. Und nach der Stadt Jerusalem, ja, wie es dort ging. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und ihre Tore sind verbrannt, sind niedergebrannt. Also man muss dazu sagen, es sind 80 Jahre vorher, sind schon Leute nach Israel zurückgekehrt und haben dort den Tempel aufgebaut. Und dann gab es immer wieder Widerstände und sie haben den Tempel fertig gemacht. Aber die Stadt, die lag immer noch in Trümmern. Und die Leute, die dort gelebt haben, die haben eigentlich, ja, wie bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg, sage ich jetzt mal, gelebt. Ja, in notdürftige Hütten, haben sich da so mehr oder weniger durchgeschlagen. Und die haben das dem Nehemia mitgeteilt. Und das geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte. Das hat ihn tief berührt. Was dort war, er war weit weg von dem Ganzen, hätte ihm eigentlich völlig wurscht sein können. Und es hat ihn so in seinem Herz getroffen. Und wahrscheinlich hat er insgesamt immer eine Verbindung gehabt, eine Beziehung gehabt zu Jerusalem, nach seiner Heimat. Und als er das hörte, ging es ihm durchs Herz. Ja. Und dann denke ich auch, er hätte auch sich ärgern können über die Leute, die dort geblieben sind. Jetzt sind die schon 80 Jahre, sind die dort. In den 80 Jahren hätte doch was passieren können, außer dem kleinen Tempelaufbau. Man hätte doch da alles restaurieren können, man hätte wieder, sagen wir mal, eine Regierung machen können und so weiter. Es ist nichts passiert. Und er hätte sich darüber ärgern können und sagen, lass die machen da unten oder da oben, wie man sieht, Hauptsache, mir geht's gut. Und ich denke manchmal, das ist so, mir Jerusalem und die Stadt und das Ganze aufs Geistliche setzen, dann denke ich, das ist auch ein Bild für die Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Dauerbaustelle, sage ich jetzt mal. Gemeinde ist immer, es gibt immer was zu richten, zu machen, zu feiern. Die Gemeinde ist ein lebendiges Wesen, das ist ein lebendiger Organismus. Und wenn ich Glied dieser Gemeinde bin und ich sehe, es läuft nicht oder es läuft verkehrt, wie denke ich darüber? Ja? Man kann darüber schwätzen, man kann sich darüber ärgern, man kann Abspaltungen machen, man kann gehen, man kann alles Mögliche machen. Aber ich denke, es ist immer der Wille Gottes, was dann da passiert. Oder machen wir es wieder Nehemia, der weint da drüber, der fastet da drüber, er bringt eine Klage vor Gott, ja, er klagt sein Leid, was er dabei empfindet, es klagt er Gott an, also nicht, er klagt nicht Gott an, aber er bringt seine Klage vor Gott. Und ich denke, wenn wir als Gemeinde, wenn es nicht so ist, wenn Dinge nicht funktionieren oder wenn man denkt, ja, da und da klemmt es, da und da fehlt es, warum ist das so? Man kann das auch Gott bringen, ja. Und ich glaube, dass Gott möchte Veränderung bringen. Gott möchte positive Veränderungen bringen. Wir leben in einer Zeit, wo es draußen in der Welt drunter und drüber geht. Drunter und drüber. Da brauchst du fast schon keine Nachricht mehr angucken. Du musst bloß in den Straßenverkehr rausgehen, Berufsverkehr oder auf die Autobahn. Da weißt du, es geht wirklich drunter und drüber. Jeder denkt bloß nur an sich selber. Und wir, die wir Gotteskinder sind, bei uns müssen die Dinge einfach anders laufen. Wir können nicht mit diesem Ding mitmachen. Das muss bei uns anders funktionieren, auch als Gemeinde, als Glieder untereinander. Ja? Einer kommt dem anderen mit Ehrerbietung davor. Zuvor steht in der Bibel drin. Und vielleicht ist man beleidigt, ja, denn das von mir selber. Neulich hat ein Bruder was gesagt, lieber Bruder. Und irgendwie war ich an dem Tag, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schlecht drauf bin. Aber ich habe das total in falscher Hals gekriegt. Und da kommt der Feind und sagt, guck, so denkt der über dich. So ist der, mit dem schwätzt nichts mehr. Solche Gedanken kommen, ja. Und meine Gärtin kann mir das bestätigen, gestern habe ich einen ganz schlechten Tag gehabt. Richtig, also ich habe das abends dann irgendwann mal gemerkt, das sind wie dämonische Anfechtungen. Ja? Da war ich richtig schlecht drauf. Sie hat was gesagt, ich habe den falschen Hals gekriegt. Ja? Und dann muss ich zurückrudern. Da muss ich in die Gnade Gottes kommen und sagen, Herr, das passt so nicht. Das passt so nicht, wie ich bin. Und dieser Nehemia, das, also ich habe mich mit dem jetzt ein paar Wochen beschäftigt. Das hat mich irgendwie tief berührt, ja? Was der für Charaktereinstellung gehabt hat. Nehemia hat Gott seine Sünden bekannt und er hat Gott die Sünden seiner Väter bekannt, seines Volkes bekannt und hat gesagt, ja, das ist richtig. So hast du es in deinem Wort vorausgesagt. Wenn wir dir nicht treu sind, dann wirst du uns in die Fremde führen, wirst du uns aus unserem Land rausholen. Das stand in dem Vertrag drin. Und dann hat er Gott das Wort vorgehalten, hat gesagt, wenn, du hast in deinem Wort geschrieben, wenn wir Buße tun, dann führst du uns wieder zurück in dieses Land. Ja. Und ich lese mal den Text vor, wo das drinsteht, das steht im 5. Mose, Kapitel 30. Da sagt Gott zu den Israeliten, es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst, unter all den Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich verstoßen hat, und du umkehrst zu dem Herrn, deinen Gott, und seiner Stimme gehorchst nach all dem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen, und er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich verstreut hat. Wenn deine Verstoßene am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln und von dort wird er dich holen. Das war die Verheißung, die im 5. Buch Mose steht und das ist ungefähr, sagen wir, 800, 900 Jahre vorher geschrieben worden. Und da sehen wir das Wort Gottes. Das stimmt, das erfüllt sich. Ja? Das ist nicht irgendwas schwarz auf weiß irgendwo geschrieben, sondern Gott steht zu seinen Verheißungen. Nehemia wusste, er kannte diese Verheißungen und hat diese Verheißungen Gott vorgelegt. Ja. Wenn wir das jetzt auf heute nehmen, ja, wenn wir heute sehen, Israel feiert Gott dieses Jahr seinen 70. Geburtstag als Staat. Und wenn wir diese Verheißung in so einen Zusammenhang da bringen, ja, dass Gott nach 3000 Jahren, ich fange jetzt nicht an rechnen, haben 5 Mal gehabt, aber es sind mehrere tausend Jahre gewesen. Ja, wenn Gott nach mehreren tausend Jahren sich an sein Wort erinnert und das jüdische Volk, nachdem, das muss man sich wirklich überlegen, was es bedeutet. 3 Jahre, nachdem die Konzentrationslager in Deutschland geschlossen wurden, wo über 6 Millionen Juden ums Leben gekommen sind, 3 Jahre später wurde der Staat Israel gegründet. Also wenn das kein Wunder ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Und da wissen wir, Gott steht im Großen zu seinen Zusagen und er steht im Kleinen zu seinen Zusagen. Auch die kleinen Sachen, was in der Bibel für dich persönlich gesprochen sind. Also wie wir das letzte Woche gehört haben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das gilt für uns, das dürfen wir nehmen. Und wenn man das schaut, ja, das war jetzt, die sind 600 vor Christus sind die ersten Juden deportiert worden. Und seit diesem Zeitpunkt, 600 vor Christus, haben die Juden keinen eigenen Staat mehr gehabt. Keine eigene Regierung. Ja. Nach den Perser, das sind die Griechen kommen. Nach den Griechen kamen die Römer. Und die Römer haben die Juden 70 nach Christus, 71 nach der Zerstörung des Tempels, sind die Juden wirklich über die ganze Welt zerstreut worden. Das stimmt auch in seinem Wort. Er wird sie über die ganze Welt zerstreuen. Und Jesus sagt mal, dass die Zeiten der Nationen, die gehen zu Ende. Und Jerusalem wird so lange zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Und dann kommt das Volk wieder zurück in sein Land. Und das sehen wir auch an der Uhr. Ja? Die Uhr läuft weiter. Ich glaube, da
dass Jesus kommt. Das glaube ich sowieso. Aber er kommt vielleicht bilder in einer Stunde, wo wir das nicht meinen, wo wir es nicht denken. Das heißt, wir müssen bereit sein. Ja? Und Gott steht da drauf. Und ich habe auch, wo ich das so gelesen habe, habe ich gewusst, das ist eine Verheißung, die auch Jesus für uns gegeben hat. Dass am Ende der Zeiten, wenn die Entrückung ist, dann wird er seine Engel ausschicken und die werden alle sammeln von den vier Winde, die zu seinem Reich gehören, und werden sie holen. Vielleicht sind wir mit in dieser Verheißung. Wir haben einen Auftrag gehabt, geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Ja, und Jesus sagt, wenn das passiert ist, dann wird das Ende kommen. Das heißt, wir haben eine planmäßige Zerstreuung. Für die Israeliten war es eine unplanmäßige Zerstreuung. Wir sind planmäßig zerstreut worden, aber Gott wird uns eines Tages auch holen, alle zusammen, wenn die Posaune schallt, die letzte Posaune erschallt, und dann wird Gott uns holen. Und das steckt in diesem Wort drin, und ich weiß, das wird so kommen. Ja. Also, Nehemia, schauen wir uns mal an, was wir bis jetzt gehört haben. Nehemia hatte eine Beziehung zum lebendigen Gott. Das wünsche ich uns alle, Beziehung zum lebendigen Gott. Dass wir wissen, wir haben keinen toten Götze, der irgendwo sitzt, sondern wir haben einen lebendigen Gott im Himmel, der hört, der uns kennt. Oli hat gesagt, der uns einen Namen gegeben hat, einen Spezialnamen. Jeder Einzelne hat einen speziellen Namen. Er hat eine persönliche Beziehung zu uns auch. Es ist nicht bloß was Einseitiges, sondern es geht auf uns wieder zurück. Er kannte Gottes Wort. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber es gab sicher viele Juden dort, es gab vielleicht eine Synagoge oder wie auch immer. Und er konnte Gottes Wort lesen. Und für ihn war das Wort Gottes wichtig. Ja. Das war sein Trost, das war sein Halt dort draußen, in dieser feindlichen Umgebung. Nochmal zurück. So. Er glaubte, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Und jetzt kommt so die praktische Sache. Nehemia nahm herzlich Anteil am Schicksal Jerusalems, habe ich schon gesagt. Er war ehrlich, authentisch, mutig, kreativ, motivierend. Er war bereit, seinen Wohlstand für Gottes Volk und für das Jerusalem wieder aufzubauen, aufzugeben. Also wenn ich mir das vorstelle, so einen Arbeitsplatz zu haben, und den gegen den Maurerkittel auszutauschen. Oder er wusste ja gar nicht, was ihn erwartet. Er wusste ja bloß, es ist alles kaputt. Dann ist das schon eine riese Hausnummer, sage ich jetzt mal. Eine riesen Hausnummer. Und da denke ich, wie viel bin ich bereit, das Reich Gottes zu geben? Wo komme ich aus meinem... Ich merke das nicht so, das Wort Komfortzone. Weil jeder von uns hat, sagen wir mal, in Beruf und Schule einen Kampf zu führen. Ja? So komfortabel ist nicht das Leben. Das Leben ist schwierig manchmal. Ja? Aber ich sage mal, es gibt was über unser alltägliches Leben was hinaus, und das ist das Reich Gottes. Ja? Und wie weit sind wir bereit, für Gott, für Jesus was aufzugeben? Hier ist alles nochmal zusammengefasst. Und als ich das gelesen habe, da ist mir eins aufgefallen. Hier wird mir Jesus im Alten Testament, wird mir Jesus sichtbar. Ja. Bei diese Eigenschaften, dass Jesus eine Beziehung zu Gott gehabt hat. Gottes Wort kannte, auf jeden Fall. Er war das Wort Gottes. Er glaubte das Wort Gottes. Er glaubte die Verheißungen. Er hat geweint über Jerusalem. Ja, der hat schon im Voraus geweint, wo es nur ganz war. Und wusste, dass er totale und brutale Zerstörung kommen wird. Jesus war ehrlich, authentisch, mutig, kreativ, motivierend. Und er war bereit, seinen Platz im Himmel zu verlassen. Kann ich mit meinem Mundschenken gar nicht vergleichen. Ja? Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Sohn Gottes zu sein, auf dem Thron Gottes zu sitzen. Und dann, wo der Vater sagt, jetzt wird es Zeit, jetzt gehe ich runter, jetzt guck ich mal bei der Maria vorbei und dann fängst du das Erlösungswerk an. Und das muss man sich vorstellen. Jesus kam aus der Herrlichkeit Gottes in dieses Drecksloch hier. Und es ist nicht ein Drecksloch, weil Gott es so gemacht hat, sondern weil die Menschen das rausgemacht haben. Ja. Die Welt, auch jetzt mit 7 Milliarden, die könnte schön sein. Es bräuchte keiner Hunger haben. Es müsste keiner der andere den Schädel einschlagen. Ja. Wir haben gestern was über den Alexander der Große gesehen. Wer hat das auch gesehen? Alexander der Große, RT 19:20:15. War hoch interessant. Das war ein Mensch, der Gott sein wollte. Ja. Er ist ein Gottessohn. Er ist von Zeus persönlich gezeugt worden oder sonst irgendein Kamerad aus ihrem Götterhimmel. Und das hat er seine Mitstreiter gesagt, du musst mir die Ehre geben. Ich bin ein Sohn Gottes. Ja. Und als er das nicht gemacht hat, hat er ihm den Spieß durch den Leib gerammt. Viele, 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 viele wollten Gott werden auf dieser Welt. Hitler, Stalin, Pol Pot und wie sie alle geheißen haben. Und die ganze Geschichte durch. Ja. Aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Und das ist Jesus gewesen. Das ist so gewaltig. Ja. Und da lesen wir Jesus, da leuchtet uns Jesus auf im Alten Testament. Der Timi hat neulich schon mal über den Tun-Ergehen-Zusammenhang gepredigt, ja, dass es gibt einen Zusammenhang, wie es uns geht und was wir vorher getan haben. Wenn ich da sitze und schmeiße einen Backstein in die Luft, mehrfach, und irgendwann mal fällt mir auf den Schädel, dass es blutet. Das ist ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja. Aber es kann auch sein, ich sitze und jemand anders schmeißt einen Backstein und der trifft mich. Da ist es kein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Aber im Fall Israels, da war das ganz klar im Wort Gottes geregelt. Wenn ihr andere Götter nachfolgt, dann werde ich euch aus eurem Land vertreiben. Aber Umkehr und Buße führt wieder zurück. Ist für uns ganz wichtig, ja. Wir sind auch manchmal neben der Spur. Wir sind manchmal auch daneben mit unseren Gedanken, mit unseren Handlungen und so weiter. Und wenn der Heilige Geist uns darauf aufmerksam macht, dann dürfen wir Buße tun, wir dürfen umkehren und dann kommen wir eigentlich wieder da, wo wir hingehören. Ja. Als Petrus Jesus verraten hat, 3-mal, da war er weg. Da war er aus der Spur Hause, ja. Und als Jesus ihn 3-mal gefragt hat, Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus sagt 3-mal, ja, ich liebe dich, du weißt, dass es so ist. Dann war er wieder drin, hat er Buße getan, Jesus hat ihm vergeben und hat ihn als Leiter als Hirte seiner Herde eingesetzt, ja. Es ist kompliziert, die Knöpfe. Ich habe 3 Knöpfe, das ist wahnsinnig kompliziert. Also, ich lese jetzt nicht die ganze Geschichte vor. Auf jeden Fall 4 Monate später, als er wieder Mundschenk aus seiner Eigenschaft als Mundschenk vor dem König war und ihm serviert, dann fällt dem König auf, dass er irgendwie geknickt ist. Ja? Nach 4 Monaten sagt Nehemia, was ist los mit dir? Und dann schüttet er sein Herz aus und ich habe gedacht, das ist ein hohes Risiko, was er da eingegangen ist. Der Herrscher vom Riesenreich mit solchen Bagatellen zu belästigen, das hätte der Kopf kosten können. Ja? Wir wissen das von der Königin Esther, als sie da einfach zum König reingelaufen ist und ich glaube, dass es so etwas Ähnliches war. Aber Gott hat ihm Gunst gegeben, dass der König ihm zugehört hat und sagt, was soll ich dir machen? Ja, schickst mich da hin. Nehemia hat sich einen Plan zurecht, der war schon total vorbereitet. Eigentlich hat er auf den Moment gewartet, dass sowas kommt. Aber er hat es nicht selber in die Hand genommen, sondern hat gewartet, bis die Stunde Gottes gekommen ist. Und dann wollte er einen königlichen Schutzbrief für die Reise, das wollen wir noch die Reise, wollen wir nachher noch angucken, Genehmigung für den Bau der Mauer und der Tore. Und er wollte sich selber ein Haus als Stützpunkt bauen. Und dazu braucht er das Recht, vor Ort Holz zu nehmen, ja. Der hat an alles schon gedacht gehabt. Der hat die 4 Monate ist der nicht in seiner Mundschenkerei gesessen, hat Daimler gedreht, sondern der hat sich Gedanken gemacht, der hat sich einen Plan gemacht, der hat eine Strategie entwickelt und als der Zeitpunkt da war der bereit, da ist das alles gestanden, ja. hat es dem König gesagt. Der König sagt, okay, mach es. So, und jetzt schauen wir uns mal die Reise an. Die waren in der Burg Susa. Die Burg Susa kennen wir von Daniel und Esther. War Residenz, die war hier. Hier ist Susa. Also hier ist der Persische Golf, hier ist Susa. Hier ist Jerusalem. Ich habe das mal als Nicht-Mathematiker grob überschlagen. Das sind ungefähr 1500 Kilometer. Wo das ein schöner Platz verlassen hat und ist mit einer königlichen Schutztruppe und ein paar Leute hat er diese Reise auf sich genommen. Ja. Der Esra, der ist ein paar Jahre vorher schon, hat die gleiche Route genommen und er ging dann diese 1500 Kilometer. Also das ist ein Hammer. Das muss man mit dem Auto fahren, das ist schon anstrengend. Und der ist das gelaufen und ich weiß nicht, wie viele Monate sie unterwegs waren. Auf jeden Fall kam er in Jerusalem an und nach 3 Tagen nach seiner Ankunft macht er nachts heimliche Bestandsaufnahme. Habe ich gedacht, warum erst nach 3 Tagen? Habe ich mir gedacht, weil ich bin ja simpel im Geist. Und dann haben wir es klar, der war vielleicht kaputt. Ganz natürlich Ursache, der war kaputt. Der macht ja zur Reise hinter sich. Da schmeißt er nicht den Sattel weg und guckt sich das alles an, sondern Pause gemacht, zur Ruhe gekommen, Gedanken zusammengefasst, alles ein bisschen koordiniert. Und dann ist er nachts, 3 Nächte lang, jede Nacht um Jerusalem rumgekreist, hat die Schäden alle protokolliert, hat es aufgenommen. Und dann berichtet er der Ältesten, die dort waren, die führende Persönlichkeiten, denen erklärt er das, er berichtet die Gebetserhöhung, die er erlebt hat und die Zusage des Königs, sie beim Aufbau zum Unterstützen. Und die haben da geduldig zugehört. Und die Reaktion drauf, die ist sehr bemerkenswert gewesen. Da sagten sie, wir wollen unsere Hände zum Guten, also wir wollen aufbauen und wir wollen unsere Hände zum Guten stärken. Ihr nicht alles drauf, wie es sich gehört, aber das ist digital. Das ist digital. Sie wollten ihre Hände zum Guten stärken und sie wollten aufbauen. Das haben sie diesem Nehemia versprochen und das finde ich gewaltig. Ja. Und die haben gedacht, endlich kommt vielleicht mal jemand, der uns aus diesem Elend rausholt, der das Ganze koordiniert, der uns motiviert. Und dann kam der Nehemia und sie haben gesagt, wir machen das. So, ein kleiner Schmankerl. Das ist Jerusalem zur Zeit Nehemias und hier ist eigentlich schon alles wieder aufgebaut. Also man sieht die Trümmer hier nicht mehr. Aber dieses Projekt galt zu machen. Also diese ganze Mauer wieder aufzubauen und die Tore. Damals eine Stadt ohne Tore, da hast du auch keine Mauer gebraucht. Ja, da konnte jeder rein. Und dieses Projekt musste gemacht werden. Aber das war nicht ganz so einfach. Es wäre zu einfach gewesen, wenn der jetzt doch gleich hätte anfangen arbeiten können. Es gab Personen im Umkreis, also aus Samaria, der Sanballat, der war aus Samaria, Tobia und Geshem der Araber, die waren auch so leidende Leute aus der Umgegend. Und denen hat es nichts ausgemacht, wo Jerusalem zerstört war. Da waren sie in ihre Machtansprüche oder in ihrer, ich sage mal, sorglosen Leben nicht berührt. Aber als sie gemerkt haben, dass da was passiert, dass die das wieder aufbauen wollen, da ging es gleich mit Entmutigung los. Ja, braucht ihr gar nicht anfangen, wollt ihr euch gegen den König auflehnen. Und ich glaube, das ist nicht im Gemeindebau, im Reich Gottesbau, ist doch nicht genauso. Ja. Dass Entmutigung kommt, was hat doch eh keinen Wert, ne? Nützt doch nichts, lass doch bleiben, das kannst du vergessen, mach so weiter, wie es ist. Und der Teufel hat keine Probleme, wenn es in der Gemeinde drunter und drüber geht, wenn die Leute sich gegenseitig in die Haare legen, wenn sie uneins sind, hat er kein Problem. Und da wird er sich auch nicht groß rühren, er braucht nichts tun. Das machen die Kollegen alles selber, wie bei Bayern München. Niemand kann sie schlagen, außer sich selber. Und das machen sie jetzt seit dem laufenden Band. Ja, ich muss Buße tun dann nachher. Ich habe von Nehemia gelernt, ich habe ein großes und ein kleines Glas. Und weil ich demütig bin, nimm jetzt den Schub aus dem Kleinen. Sehr gut. Der Feind wollte, der hat es ja vorher auch schon probiert. Die könnten ja auch theoretisch schon fertig sein, aber er kam immer wieder mit Entmutigung und mit Baustopps. Die sind dann zum König und haben einen Baustopp erwirkt und so weiter. Und es ging nichts voran. Und als Nehemia kam, da ging dann was voran. Und das war ihnen ein Dorn im Auge. Und ich denke, das sollte für uns eine geistliche Bedeutung haben, dass wir uns in die Bauleute einreihen und nicht in die Kritisierer. Ja, das ist so einfach, den Niko Kovac zu kritisieren. Der macht sein Bestes. Aber es läuft nicht, das läuft halt nicht immer so. Ja? Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal eine Demutserfahrung macht. Das ist auch kein Problem. Aber mit liebloser Kritik und so weiter, da kommst du nicht weiter. Ja? Das baut nicht auf. Und das andere ist, man darf die Schäden ansprechen. Das hat der Nehemia gemacht. Der hat gesagt, so und so sieht es aus. Ja? Man muss eine Bestandsaufnahme machen. Und dann sagt man, okay, da machen wir ja uns jetzt dran und wir machen das richtig. Wir bauen das jetzt richtig auf. Ob das jetzt der Umbau da draußen ist, das ist eine. Ja? Aber wenn hier drin die Baustelle sind, das ist viel schlimmer. Versteht ihr das? Was hier drin passiert, du kannst die schönste Küche haben und alles und schönstes Foyer, wenn hier drin Lieblosigkeit herrscht und Uneinigkeit und alles, dann bringt das überhaupt gar nichts. Dann kriegst du zwar einen guten Kaffee und gehst wieder raus, das war's denn. Sondern das gehört zusammen. Ja, das eine sollte ja eigentlich aus dem anderen herauskommen, durch das, dass wir uns lieben und ich sage mal, verstehen, auch stehen lassen in unserer Unterschiedlichkeit. Wir sind so, jeder ist von uns unterschiedlich. Jeder hat ein anderes theologisches Verständnis, vielleicht manche gar keins. Aber trotzdem kann man den Bruder stehen lassen und man kann ihn segnen. Ja. Und man kann Dinge, die nicht gut laufen, die kann man ja ansprechen. Das hat Jesus laufend gemacht. Der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, wie Dinge angesprochen, wo nicht gut gelaufen sind. Aber er hat es in der Liebe gemacht und er hat mit seinem Wort ist da was Gutes draus entstanden. Und ich glaube, das ist das, was der Herr sich auch für uns wünscht. Ja, nicht bloß die Küche, sondern unsere Beziehungen. Dass die Beziehungen, wo sie falsch sind, in Ordnung gehen. Dass wir Zeit füreinander haben. Ja. Und ich weiß selber, wie das ist. Ja, ich sage mal, unser Alltagsleben, also so kenne ich es noch von meinen letzten Berufsjahren. Das nimmt uns so in Beschlag und so in Anspruch, dass du manchmal gar keine Energie mehr hast für was anderes. Aber trotzdem, man kann trotzdem ein bisschen was, sage ich mal, geht immer. Nehemia hat nicht auf das Geschwätz der Feinde gehört, so wie wie Petrus und Johannes nicht auf die Pharisäer gehört, die haben gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist für uns wichtig. Was sagt Gott? Das machen wir. Und der Paulus schreibt in den Römerbrief, aber in diesem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden nicht bloß ein bisschen, wir schaffen es gerade so ins andere Ufer, sondern wir hupfen drüber, weit drüber. Das ist eigentlich Gottes Plan. Das steht in Gottes Wort drin. Das ist uns verheißen. Das ist uns zugesagt. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Ja.